Ich kann auch nur jede Familie ermutigen, sich zu zeigen. Wir müssen uns aus der Deckung wagen. Wir müssen unsere Geschichten öffentlich machen. Deswegen auch dieser Podcast einfach eine schöne Möglichkeit, mal zu zeigen, hallo, es gibt uns, ne? Damit die Gesellschaft die Möglichkeit bekommt, uns wahrzunehmen und die Probleme, die uns ganz oft in den Weg gelegt werden, die zu sehen und damit sich langfristig was ändern kann.
Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Anna Lammer, ich bin Kulturwissenschaftlerin, Fachkraft für Palliativcare für Kinder und Jugendliche und Projektleiterin der Landesstelle Baden-Württemberg Palliativcare für Kinder und Jugendliche hier am Hospiz in Stuttgart.
Ich habe heute Christine Wolfram eingeladen und sie hat sich nach dem ersten Podcast-Interview, nach dem Beitrag mit Anke Diederich bei mir gemeldet. Und ja, darüber freue ich mich besonders, dass der Beitrag angekommen ist und daraufhin eben der Kontakt entstanden ist. Und vielleicht möchten Sie sich zu Beginn kurz vorstellen, ein bisschen was von sich erzählen, wer Sie sind, was Sie machen.
Ja, gerne. Erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Christine Wolfram. Ich bin verheiratet mit Dieter Krass-Wolfram. Wir haben zusammen zwei Kinder. Der Arne, das ist unser älterer Sohn, der ist 11 Jahre alt mittlerweile. Wegen eines Behandlungsfehlers während der Geburt durch den Sauerstoffmangel ist er schwerstbehindert und schwer krank. Dann gibt es noch den Jonte, der ist 7 mittlerweile und kerngesund. Wir leben in Saarbrücken. Mein Mann ist Musiklehrer. Ich beschäftige mich seit der Geburt vom Arne hauptsächlich mit seiner Pflege. Vorher war ich Finanzfachwirtin. Ja, Arne hat viele Diagnosen. Eigentlich die Hauptdiagnose durch den Sauerstoffmangel, die infantile Zerebralparese, die verschiedene Dinge dann nach sich zieht. Das ist eigentlich hauptsächlich Lähmungen des Bewegungsapparats, aber da Arne einen sehr starken Sauerstoffmangel hatte, sind halt viele Gehirnzellen betroffen, sodass eigentlich im Zentralhirn so die Schaltzentrale des Gehirns nicht funktioniert, beziehungsweise nur teilweise und dann Befehle vom Gehirn entsprechend nicht ankommen. Dadurch bedingt hat er auch eine starke Epilepsie, das Lennox-Gastaut-Syndrom ist eine sehr schwer einstellbare, medikamentös einstellbare Epilepsie. Ja, bei ihm ist es so, dass er Therapie, ja, resistent will ich nicht sagen, aber ohne Krampfanfälle wird es bei ihm nicht gehen. Das heißt, er hat tägliche Anfälle, mehrere. Dann ist durch die starke Spastik die Hüfte luxiert. Er gilt als blind. Er kann zwar Farben sehen und hell und dunkel, aber auch durch diese Gehirnschädigung funktioniert halt die Verarbeitung im Gehirn nicht, so dass er zwar mit den Augen sehen könnte, aber trotzdem nicht sieht. Hat ein chronisches Schmerzsyndrom, das sich entwickelt hat über die Jahre. Eine Muskeldystrophie, Sprachstörung, ja, das so im Groben.
Können Sie sich noch an die Anfangszeit erinnern? Also als dann auch die Diagnose, die gibt's ja nicht, sind ja ganz viele, wie Sie gerade aufgezählt haben. Aber als Sie dann vor dieser Situation standen, vor der Erkenntnis, hier ist einfach was schiefgelaufen.
Ja, das Ganze war ein bisschen mysteriös, weil die Schwangerschaft war normal, die Geburt war zunächst auch normal. Ich habe auch während der Geburt keine Informationen erhalten von Hebamme und Arzt, dass da irgendwas nicht läuft, außer dass so nachdem eigentlich schon ich schon in fast in der Endphase war, es dann gestockt hat. Die Hebamme war wohl dafür, mit der Sauglocke zu arbeiten. Der Arzt hat sich dagegen entschieden. Ja, das war alles sehr unglücklich gelaufen. Also wie gesagt, aus meiner Erinnerung, auch aus der meines Mannes, gibt es da eigentlich nichts Konkretes, außer als der Arne dann da war, hat er nicht geatmet, wurde dann vom Oberarzt bebeutelt. Und das heißt also nicht intubiert, sondern manuell beatmet. Und es hat 50 Minuten gedauert, bis der Krankenwagen da war, um ihn halt zur Klinik zu bringen, weil in der Klinik, in der ich entbunden hatte, halt keine Kinderintensivstation war. Dann haben sich die Ereignisse ja überschlagen. Also mein Mann wurde gesagt, er soll in einer Stunde mal vorbeikommen, gucken, so lange brauchen die, um rauszufinden, was ist. Dann hieß es zunächst, alles okay, das Gehirn wurde geschallt, war alles okay. Dann hieß es, es ist nicht dramatisch. Und wir haben dann erst mal ein bisschen entspannt. Wollte ich ihn am nächsten Morgen besuchen und wir haben vorher angerufen. Und dann wurde uns gesagt, er hätte nachts gestöhnt und würde jetzt in einem künstlichen Koma liegen. Das war also dann so der erste Hammerschlag. Weil Stöhnen und Koma, das konnten wir jetzt nicht so direkt in Verbindung bringen. Dann sind wir dann dahin und dann hatte er wohl nachts seinen ersten Krampfanfall. Dann wurden verschiedene Untersuchungen gemacht. Was ich jetzt alles erzähle, habe ich hinterher erfahren aus dem Arztbrief der Klinik, die wir dann nach 3 Wochen verlassen haben. Das sind alles solche Dinge, die eigentlich nicht uns bewusst waren. Also wir wussten, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen, aber es hat sich niemand konkret geäußert.
Also es fand keine Kommunikation zwischen Ihnen und...
Nee, die haben auch auf Nachfrage einfach nicht konkret geantwortet. Also so wir wissen es nicht genau, wir müssen gucken. Ja, und dann hat sich eigentlich jeden Tag kamen neue Hiobsbotschaften hinzu und zum Schluss haben wir die Klinik verlassen mit einem schwerkranken Kind unter einem starken Betäubungsmittel stehend, mit einem EEG, das katastrophal war.
Wie kam es zu der Entlassung?
Ja, ihm ging es halt, wir haben in der Klinik so, was man halt so macht, als er dann aus dem künstlichen Koma wieder wach war, wurde geguckt, wie ist die Körperspannung von dem Kind, dann kamen die Krankengymnasten, die haben dann schon sorgenvoll geguckt, also immer so, das ging alles über die Gefühlsebene, ne? Also man ist dann ja auch hochgradig empfindlich, empfänglich für solche Schwingungen, ne? Also besorgte Blicke haben uns überall erreicht, aber es hat keiner gesagt, dieses Kind ist wirklich behindert oder das war jetzt eine so schwere Gehirnblutung, das hat sich ja dann rausgestellt, dass es eine Gehirnblutung war, die ist im MRT dann auch aufgetreten. Auf die Frage hin, was das MRT denn gezeigt hat, weiß ich noch ganz genau, sagte die Oberärztin zu uns, darüber wollten wir jetzt nicht sprechen, das würde uns nur beunruhigen.
Was hätten Sie sich in dem Moment gewünscht?
Klarheit. Einfach Klarheit. Und das war auch das, was uns die erste Zeit verfolgt hat, dass alle beteiligten Ärzte und wirklich ausnahmslos alle sich gewunden haben, wie verrückt, irgendwas konkret zu diesem Kind zu sagen. Wir sind dann nach 3 Wochen nach Hause. Es war sehr schwierig. Der Arne hat eigentlich so gut wie gar nicht geschlafen. Der hatte keinen Rhythmus. Ich habe Milch abgepumpt. Das funktionierte so lala, dann bekam ich eine Brustentzündung, dann musste ich abstillen, dann fingen wir an, anders zu füttern. Es war eine einzige Qual. Und 3 Wochen später haben wir dann gesagt, das geht so nicht. Und dann waren wir wieder in der Klinik. Dann haben wir die Klinik gewechselt, sind hier an die Uniklinik gegangen im Saarland, in Homburg. Dort war er dann nochmal 3 Wochen. Es wurde eigentlich die ganze Diagnostik nochmal gemacht. Da gab es auch einige traumatische Erlebnisse. Das Kind wurde auf den Kopf gestellt. Es wurde eigentlich nicht geguckt, wie geht's ihm dabei, wie geht's uns dabei. Das ist so diese Zeit, an die denke ich wirklich, also mein Gehirn schaltet das ab, wenn ich versuche, daran zu denken. Mein Mann weiß da noch vieles mehr, aber ich war halt mit dem Kind alleine dort. Er musste arbeiten in der Zeit. Und so richtig gesagt, was auf uns zukommt, hat uns eigentlich niemand. Es wurde so in Worthülsen oder wir bekamen Geschichten erzählt. Sie kennen bestimmt diese Geschichte von der Familie, die nach Australien reisen will und dann steigt sie ins Flugzeug und wenn sie landet,
ist sie in Holland,
sagt jemand zu ihnen, willkommen in Holland. Also diese Geschichte hat man uns dann erzählt. So und der Oberarzt dort sagte, wir können nicht in die Zukunft sehen. Diesen Spruch, den werde ich nie wieder los. Also habe ich so oft gehört in dieser Zeit. Also so nach dem Motto, das kann alles gut werden, das kann aber auch alles schlechter werden und es kann sein, dass er Meilensteine nicht erreichen wird. Das heißt aber nicht, dass er es nie lernen wird. Also es kam immer hinterher direkt. Er kann das aber alles noch erreichen. Und dann macht man sich natürlich diese Hoffnung, das ist klar. Also mit dem, was ich heute weiß, was ich heute gesehen habe, an Familien kennengelernt habe, würde ich mich eher trauen zu sagen oder ich würde es notwendig empfinden zu sagen, das sieht nicht gut aus. Das war das, was ich eigentlich wissen wollte. wie ist die Prognose? Prognosen gab es keine. Also es war schwierig. Und dazu kam eben, dass das Kind mir deutlich gezeigt hat, dass es ihm überhaupt nicht gut geht. Der war eigentlich gar nicht richtig hier angekommen. Der war irgendwo im Zwischenraum. Dann war er unter diesem starken Betäubungsmittel. Deswegen sind wir dann auch in die Klinik gegangen, weil ich nach 3 Wochen gesagt habe, der schreit gar nicht. Konnte gar nicht irgendwelche Laute von sich geben. Nur alles so gedämpft, als ob man so eine Glocke über ihn gestülpt hätte. Trotzdem hat er sich gewunden wie ein Aal. Ja, und dann sind wir in die Klinik, dann wurde dieses Betäubungsmittel rausgenommen. Und danach habe ich kennengelernt, wie Arne schreien kann. Und das war schockierend. Es war einfach schockierend, wenn ich mir überlege, dieses Kind hat von Anfang an sich so gefühlt, dass es so schreien musste, konnte aber nicht, weil es betäubt war. Heute weiß ich, dass ein Betäubungsmittel kein Schmerzmittel ist. Das heißt, man hat die gleichen Schmerzen, ist aber nicht in der Lage, es zu zeigen. Also grausam, einfach grausam. Ich krieg heute noch die Krise, wenn ich da nur dran denke. Und das hat uns einfach den Start unglaublich schwer gemacht. Ja, fehlender Nachtschlaf über Jahre. So ging es ja einfach weiter. Es ging einfach so weiter. Wir waren zu Hause, wir sind regelmäßig zu EEGs in die Klinik gefahren. Dann wurde probiert, ihn einzustellen von den Krämpfen her. Er hat damals noch keine Krampfanfälle gezeigt, sondern nur im EEG waren die aufgetreten. Dann hat er auf die Medikamente nicht reagiert. Wir haben probiert, Fehlanzeige wieder probiert, auch nicht geklappt. Und immer wieder dieses, wir geben ein Medikament, wir gucken, passiert irgendwas. Dieses Kind wurde nur observiert von uns, von den Ärzten, bis dann das vierte Medikament so ein bisschen angeschlagen hat und man so ein bisschen ihn aus diesen Krampfanfällen rausbekam und er nicht ständig mit Diazepam lahmgelegt werden musste. In dieser Zeit ist natürlich an Entwicklung gar nicht zu denken gewesen, dass sich da irgendwas im Gehirn getan hätte. Und immer wenn ich so Erkenntnisse hatte, so zwischendrin, dieses Kind ist schwer behindert, dann sagte irgendjemand, der sieht doch ganz normal aus, das wird bestimmt alles wieder gut und wir müssen abwarten und der lernt das bestimmt, der lernt sprechen, der lernt laufen. Ja, natürlich, die Umgebung, mein Umfeld war auch geschockt. Die Nachrichten, wenn die schlecht sind, will irgendwann mal jemand hören, es wird besser. Es wurde aber nicht besser, es wird bei uns immer schlimmer. Ja, und wir fühlten uns komplett alleingelassen.
Das wollte ich gerade fragen. Hatten Sie dann irgendjemand zu Hause auch als Unterstützung?
Also zu Hause meine Mutter, das war eigentlich die Einzige, die wirklich auch tatkräftig, soweit es in ihren Mitteln stand, ist eben auch schon älter. Die war damals Anfang 70 und die hat uns ihn einmal in der Woche abgenommen nachts und hat dann, der Arne hat nur geschlafen, wenn man ihn aufrecht sitzend im Bett gehalten hat. Hat ihn dann die ganze Nacht aufrecht sitzend im Bett festgehalten, damit einer von uns oder wir beide mal schlafen konnten. Dann habe ich auch öfter bei ihr übernachtet und mein Mann hat ihn dann versorgt, aber der ging zusätzlich noch arbeiten. Ich weiß heute nicht, wie der das gemacht hat. Wir haben uns dann die Nächte aufgeteilt. Ich hatte den Anfang der Nacht, dann konnte er mal ein paar Stunden schlafen. Bis der Arne ins Bett ging, war es zwischen 11 und 12. Dann war er um 1 das erste Mal wach. Ja, und wenn ich dann so um 3 Uhr nicht mehr konnte, dann hat sich mein Mann gekümmert und ich bin dann in so einen todesähnlichen Schlaf gefallen bis morgens früh. Bis der dann zur Arbeit ging und dann musste dann um 5:30 schon wieder aufstehen.
Also ihr komplettes Familienleben hat sich auf den Kopf gestellt. Gab keine Routine
Es war einfach nichts mehr von vorher vorhanden und wir waren in diesem Hamsterrad, in dieser Tretmühle und wir wussten beide nicht, wie kommen wir da wieder raus.
Und wie sind Sie dann rausgekommen oder beziehungsweise wie haben Sie wieder ein bisschen Licht am Horizont gesehen?
Also die erste Hilfe, die von außen kam, war dann die Frühförderung. Da war der Arne 6 Monate, schon fast ein halbes Jahr alt. Dann kam die Frühförderung bei uns rein. Diese Frau kam einmal die Woche 1 Stunde und auf diese 1 Stunde habe ich mich gestürzt, so als Hoffnung in der Woche. Das war von außen der Einzige, der kam. Ansonsten bin ich noch zur KG gefahren, musste mit dem Arne, aber ich hatte nicht mehr Hausbesuche verordnet bekommen. Also heute haben wir Hausbesuch. Damals musste ich mit diesem Kind, das nicht Auto fahren wollte, das nicht mal in den Maxi-Cosi gelegt, geschweige denn angefasst werden wollte, 2 bis 3 Mal die Woche zur KG fahren. Es war einfach der blanke Horror.
Und diese eine Stunde Frühförderung, Sie haben gemeint, Sie haben sich da drauf gestürzt. Was war genau das, was Ihnen dann so gut getan hat?
Die hat eben nicht nur das Kind behandelt, sondern mit mir darüber auch gesprochen. Und hatte eben auch, es war eine ältere Frau, die viel Erfahrung hatte, schon viele Kinder betreut hatte. Die hat mir dann erklärt, Dinge, die er gezeigt hat, was das bedeutet, was er mag, was er nicht mag. Und die hat, nachdem sie 3 Monate bei uns war, gesagt, ich glaube, jetzt ist er angekommen auf der Erde. So dass man das Gefühl hatte, er reagiert auch auf uns als Menschen. Dazwischen war er irgendwo in seinen Schmerzen, seiner Desorientierung. Wir können uns ja nur erahnen, was er gefühlt hat. Aber das belastet mich heute noch sehr, weil ich denke, das hätte besser laufen können. Ich bin immer froh, wenn ich auf Familien stoße, bei denen das besser läuft. Bei uns war einfach die Diagnose vielleicht ein bisschen zu unsicher. So dieses, niemand hat sich da jetzt irgendwie festlegen wollen. Ich habe am Anfang immer gesagt, hätte er doch bloß irgendein Syndrom, dass man sagen könnte, er hat jetzt, was weiß ich, irgendeine Nummer, eine Kombination von Zahlen und Buchstaben. Das wäre mir lieber gewesen als dieses erste Jahr in der Schwebe, in der man eigentlich auf Entwicklung wartet, die nicht kommt, die gar nicht kommen kann, was ich heute weiß. Heute denke ich, der hatte keine Chance. Ne? Mit all dem, was ich heute aus den Arztbriefen lese, da ist eigentlich klar, dass es gar nicht möglich war für ihn. Und da hätte ihm vielleicht und uns auch als Familie einfach mehr Unterstützung gut getan. Wir waren ja, es war mein erstes Kind. Der Arne war so ein Kind, das war nicht einzuordnen. Es war einfach auch nicht zu sagen, was ist jetzt, was kommt von der Hirnschädigung und was sind normale Dinge, die so ein Baby mitbringt, ne? Ist das jetzt normales Bauchweh oder kann der das gar nicht verdauen? Ja, und das hat sich eigentlich erst über die Jahre hinweg so alles einzeln rausgeschält, was da wirklich wohin gehört. Und das kann man ja heute noch nicht so genau festmachen. Also es ist einfach sehr komplexes Krankheitsbild. Manche Dinge beeinflussen sich gegenseitig. Die Medikamente, die er bekommt, machen ja auch Probleme. Manches sind Nebenwirkungen von Medikamenten. Also wir haben jetzt einfach Jahre gebraucht. Und die ersten 3 Jahre war eben leider nicht viel an Unterstützung da.
Und welche Form der Unterstützung hätte Ihnen geholfen? Weil Sie sagen gerade selber, dass sich eigentlich erst im Laufe der Jahre rausgestellt hat, was Arne alles hat oder wie sich die Dinge gegenseitig beeinflussen. Welche Unterstützung hätte dann Ihnen auch geholfen? Einfach nur jemand, der da ist? Oder?
Wir haben die Woche noch drüber gesprochen. Wir sind uns heute einfach einig, wir hätten sofort einen Pflegedienst gebraucht. Wir hätten einfach diese Unterstützung in der Pflege gebraucht, jemand, der von außen geguckt hätte und gesagt hätte, das ist jetzt nicht normal. Oder die haben ja einfach andere Erfahrungen, Intensivpflegedienste. Und der uns auch die Möglichkeit gegeben hätte, nachts zu schlafen. Dann wäre der Alltag wesentlich einfacher gelaufen. Ne? Also das ist ja dann immer noch anspruchsvoll genug. Das weiß jede Familie, die ein krankes Kind betreut. Wie hochgradig anspruchsvoll das ist. Und man muss ja noch weiter arbeiten gehen. Ich muss meinen Beruf halt ganz aufgeben. Mein Mann, den habe ich nachher beneidet, dass er auf die Arbeit gehen durfte, damit er mal da rauskam. Der musste zwar arbeiten, aber der hatte in der Zeit keine Zeit, an Arnes Erkrankung zu denken, während sich bei mir alles nur darum gedreht hat. Dann bleiben Freunde aus, die nicht verstehen, dass man plötzlich so anders ist. Ne? Also man kriegt das auch öfter zu hören, du hast dich so verändert. Wobei ich denke, das geht nicht ohne Veränderung. Das, was uns passiert ist, was wir in den ersten Jahren aushalten mussten, das funktioniert nicht, ohne dass der Mensch sich verändert.
Na klar.
Und das ist das, was mich heute umtreibt, dass ich auch immer wieder überall sage, bei Kindern, die mit so einem Problem nach der Geburt da stehen, braucht die Familie von außen Hilfe. Die braucht einen Pflegedienst. Die braucht eine Brückenpflege, wie es ja jetzt Gott sei Dank manche Pflegedienste schon anbieten. Wir hätten eine psychologische Betreuung gebraucht. Bei mir war einmal ein Psychologe im Krankenhaus, der war der Meinung, ich brauche das nicht. Ich bin ja, habe meine 7 Sinne zusammen, wir kriegen das hin. Die Ärzte im Krankenhaus sagten zu uns, wir sind so froh, dass der Arne bei euch gelandet ist. Dann sagte ich, warum? Ja, es gibt ja Familien, die werden damit nicht fertig, aber ihr kriegt das hin. Ob wir das wirklich so hinkriegen würden, das hat gar keiner in Frage gestellt. Ja, und so haben wir uns durch die ersten Jahre gekämpft. Mein Mann hat sich große Sorgen um mich gemacht. Ich wusste teilweise nicht mehr, wo oben und unten ist.
Ja, Sie haben auch erzählt, dass Sie diese Frozen Shoulder bekommen haben.
Ja, die habe ich jetzt erst bekommen. Also das war erst vor 2 Jahren. Also das war nicht am Anfang. Das war ja das Erstaunliche. Mein Körper hat funktioniert. Ich war eigentlich fit. Das hat mir oft wehgetan zu sehen, dass bei mir alles klappt und dass es dem Arne so schlecht geht. Mhm. Ich hätte ihm ja gerne ein bisschen was abgenommen. Aber heute weiß ich, ohne diese Fitness, die ich von früher mitbrachte, hätten wir das auch gar nicht überstanden. Wir waren auch mental in der Lage, das eine ganze Weile durchzustehen. Aber im Nachhinein betrachtet weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wieso das funktioniert hat, ohne dass einer von uns oder beide ja irgendwie Zusammenbruch hatten. Mhm. Es ging halt immer nur um Arne, was hat er jetzt gerade aktuell, was können wir tun, welche Therapien können wir noch versuchen. Wir haben nach einem Jahr gesagt, wir machen jetzt mal einen Cut. Hier ist, das Kind wird nur therapiert, an dem wird überall nur dran gezogen. Wir brauchen jetzt mal Ruhe. Dann haben wir die Krankengymnastik reduziert, haben kein Volta mehr geturnt. Dann kriegt man natürlich schlechtes Gewissen gemacht. Ohne Volta wird er sowieso nie irgendwas lernen. Ja, so Sprüche kamen dann. Dann sind wir mal in Urlaub gefahren. Und in diesem Urlaub, nur allein, er und wir, in einer Ferienwohnung in den Bergen, haben wir mal ein bisschen runtergefahren. Er hat sich entspannt, wir haben uns entspannt und dann haben wir halt gemerkt, dass ihm es gut tut, wenn er einfach Ruhe hat. Ruhe, Nähe zu seinen Eltern, einen geregelten Tagesablauf, kein Rein und Raus, kein ständiges ins Auto quetschen und irgendwo zu einer Therapie sausen, nicht ständig schon wieder ein EEG. Ne? Mhm. Und dann sind wir so ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen, haben uns auch selber gesammelt und mehr zugetraut. Einfach auch mal zu widersprechen, das muss man ja auch lernen, dem ärztlichen und medizinischen Personal auch mal die Stirn zu bieten oder mal zu hinterfragen, ist das jetzt noch normal oder verstehe ich das jetzt nur falsch oder mal zu sagen, das glaube ich jetzt nicht oder wir sehen das so und so. Wir haben dann angefangen, nur noch zu zweit überall hinzugehen, zu den Ärzten, zu den Therapeuten. Es hat sehr viel geholfen. Ich hatte das Gefühl, man wird ernster genommen, als wenn ich nur als Mutter allein dort aufgetaucht bin. Ja, also es war viel Bewegung drin in den ersten Jahren und das hätte eben auch böse enden können. Wir haben dann, als er 3 war, ist die Hüfte luxiert, trotz Krankengymnastik. Und obwohl darauf geachtet wurde, dass eben das nicht passiert, ist das überraschend dann von heute auf morgen gekommen irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Dann sollte er operiert werden, dann sind wir da wieder von Arzt zu Arzt gefahren und da sind wir dann endlich ins SPZ gekommen, wo wir auf eine Ärztin gestoßen sind, die das wirklich super gemacht hat, die uns das alles abgenommen hat, mal die Hilfsmittelversorgung angegangen ist.
Mit fast drei,
2,5, ja.
Okay. Das heißt, jetzt hat wirklich alles sehr, sehr lang gedauert, bis Sie irgendwo in eine Versorgungsstruktur reingerutscht sind.
Ja. Das ist das, was ich heute nicht mehr nachvollziehen kann, denn ich sehe ja, dass es auch anders laufen kann oder dass es anders laufen muss, sagen wir mal so.
Ja.
Und das lag sicherlich nicht nur an uns, das kriegt man ja dann auch noch vorgehalten. Ihr wart nicht kommunikativ, weil was man sich so anhören muss, noch zusätzlich schon schwierig.
Wenn Sie auf jetzt gucken, sage ich mal, haben Sie das Gefühl, es ist ein bisschen ruhiger geworden oder zumindest haben Sie das Gefühl, Sie sind besser aufgestellt mittlerweile? Ich meine, Arne ist jetzt 11.
Ja, ist jetzt 11. Wir sind mittlerweile Profis für ihn. Das hat sich eben mit der Zeit entwickelt. So der Knackpunkt war, als er 3 war, sind wir mit dem Kinderhospizdienst in Kontakt gekommen. Wir haben eigentlich jemanden gesucht, der die Pflegesicherung für ihn machen kann. Die kam dann ins Haus. Die Frau, die die Pflegesicherung machte, sagte, wir haben da ein SAPV-Team. Ich würde euch das mal so gern schicken, weil ich glaube, da stimmt irgendwas nicht mit ihm. Der könnte Schmerzen haben. Und dann kam, also bis zu diesem Zeitpunkt, wohlgemerkt, luxierte Hüfte, der hatte noch kein einziges Schmerzmittel gesehen. Obwohl wir ja beim Arzt waren. Ne? Und der aber der Meinung war, das ist alles nicht so schlimm. Ja, und dann kam diese Ärztin vom SAPV, die war noch nicht die Tür drin, guckte das Kind an und sagte, dieses Kind hat stärkste Schmerzen. Das hat sich mir ins Gehirn gebohrt. Ich war so erleichtert, dass nach dieser elenden Zeit mal ein Arzt kam, der gesagt hat, ihr bildet euch das nicht ein und das ist nicht nur Unbehagen oder ein bisschen Bauchweh, sondern dieses Kind hat stärkste Schmerzen. Das muss man sich überlegen.
Auch über so lange Zeit.
Über so lange Zeit, wo er immer wieder, Arne konnte über Tage schreien, ohne kurz aufzuhören. Nur wenn er geschlafen hat, war er dann ruhig. Und das kann ja alles nicht mehr normal sein.
Mhm.
Ja, und dann haben die eine Schmerztherapie angefangen, die sich auch über Monate gezogen hat, bis das erste Schmerzmittel gegriffen hat. Das ist halt leider nicht so, dass man Tablette schluckt und in die hilft direkt, weil dieses Schmerzsyndrom, was er dann mittlerweile erworben hatte, das findet ja auch im Gehirn statt. Ne? Also das Gehirn reagiert im Prinzip nicht mehr auf diese Schmerzmittel.
Das ist wie so ein Schmerzgedächtnis dann.
Genau, das Schmerzgedächtnis war schon angefüllt mit allen möglichen grausamen Dingen. Und das bedeutet halt, das ist auch heute noch so, wenn der Arne nur ein kleines bisschen Blähungen bekommt, dann spürt er in diesem Moment alle Schmerzen, die er jemals gehabt hat. Und dann geht nur noch direkt volle Pulle. Also wir sind jetzt bei den Opiaten mittlerweile angekommen. Die braucht er dann auch und die helfen mittlerweile.
Mhm.
Damals war das dann so, dass man sich langsam rangetastet hat. Dann hat man ein Medikament gegeben, das ein bisschen niederschwelliger war, hat eine Stunde gewartet, dann hat das Kind immer noch geschrien, dann kam das nächste Medikament, dann kam das Opiat, das hat dann wieder eine Stunde gebraucht, bis es wirkt und dann hat es erst gewirkt. Und wir haben heute so unseren eigenen, unsere eigene Technik, verschiedene Schmerzmittel zusammen zu mischen, die bei ihm direkt hilft und das ist mittlerweile so, dass er in dem Moment aufhört zu schreien, wo er das Schmerzmittel im Mund hat.
Mhm.
Also es ist schon sehr interessant zu sehen, wie das wirkt. Einfach dieses Wissen, jetzt wird mir geholfen, reicht bei ihm,
ja,
um sich selber runterzufahren.
Ach, was für eine Erleichterung, das also endlich zu haben und zu wissen, was hilft, wie kann ich ihm helfen?
Ja, das war eigentlich das Erste, was die ersten Tropfen, die ihm geholfen haben, da war vom SAPV eine Schwester da und hat gesagt, mit seinem Bauchweh, ich verstehe das nicht. Ich gebe meinen Kindern immer, dann hat sie mir einen Tropfen gesagt, pflanzliche Tropfen. Da sind wir die kaufen gegangen, haben die dem Arne gegeben und eine Viertelstunde später war Ruhe.
Mhm.
Also so einfach, ganz simpel, frei verkäuflich, sowas wie ein Jägermeister ohne Alkohol, sage ich immer.
Mhm.
Nur irgendwelche Bitterkräuter und die haben dem Kind sofort geholfen. Wieso braucht man dafür so viele Jahre? Ne?
Ja.
Wir haben auch andere Sachen ausprobiert, alles Mögliche, aber auf die ist halt niemand gekommen erstmal. Durch den Kontakt zum Kinderhospizdienst. Wir sind dann auch zum ersten Mal in Kinderhospiz gefahren. Der erste Versuch, der ging gnadenlos in die Hose. Da waren wir nach 2 Tagen wieder zu Hause. Ich könnte Bücher drüber schreiben. War auch so. Also bei uns habe ich immer das Gefühl gehabt, was schief gehen kann, geht schief. Ich weiß nicht warum. Beim Arne ist immer alles anders. Wir haben immer so die Leute erwischt, die uns nicht gut getan haben. Und wir haben uns mühsam da jetzt rausgekämpft und heute ist es eigentlich so, dass wir ein gutes Gespür haben, was uns gut tut und was nicht und deswegen klappt's auch wesentlich besser. Dann sind wir ins 2011 das erste Mal ins Allgäu, ins Kinderhospiz nach Bad Grönbach gefahren und das war so die Rettung. Zum ersten Mal zu sehen, es gibt auch andere Menschen, die mit diesem Fred vom Jupiter, sag ich immer, zum Arne, diesem Wesen vom anderen Stern, die mit ihm klarkommen, wo man dann auch mal sich rausziehen kann aus der Nummer und wirklich mal ein paar Stunden seine Ruhe hat, ohne dass man denken muss, was passiert jetzt wieder.
Ja, war das dann in Bad Grönbach, war das dann auch der erste Kontakt zu anderen Eltern?
Ja, im Prinzip schon. Also man hat wohl im Krankenhaus ab und zu mal jemanden getroffen, aber bei uns war ja immer alles anders. Arne war, wie gesagt, wie so ein anderes Wesen von einer anderen Galaxie, wo keiner so richtig wusste, wie fasse ich ihn an, was mache ich überhaupt.
Mhm.
Und da haben wir zum ersten Mal Kinder gesehen. Das war eine ganz interessante Erfahrung, so in der ersten Elternrunde, die man da gemacht hat. So, die machen das immer ganz gerne in der Elternrunde, vorzustellen, wer man ist, wer die Kinder sind, damit man sich ein bisschen kennenlernt. Und es waren 8 Familien da, wir waren als 7. dran mit unserer Geschichte und nachdem 6 Geschichten ich gehört hatte, musste ich zu meinem Mann sagen, erzähl du, ich konnte nicht mehr. Also da war ich schon vollkommen am Ende, um dann rauszufinden, was es noch so alles gibt an wirklich haarsträubenden Geschichten, schlimmen Geschichten, schwierigen Schicksalen. Und zum Schluss, wenn man sich dann so ein bisschen kennengelernt hat und sich unterhalten hat, dann war ganz oft so dieses Gespräch, also als ihr damals die Geschichte mit dem Arne erzählt habt, das war ja so furchtbar. Und da haben wir gedacht, oh Gott, geht's uns gut? Und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, genau das Gleiche habe ich gedacht. Also einfach über den Tellerrand zu gucken und zu sagen, das, was ich da habe, ist für andere Familien ganz furchtbar. Ja, und das, was die dann haben, ist für uns furchtbar oder nicht vorstellbar. Mhm. Woran man eben sieht, dass man sehr gut klarkommen kann mit seinem Schicksal, egal wie es geartet ist, ne? Weil es dein eigenes ist. Und diese Erfahrungen, diese schlechten Erfahrungen, diese Einbrüche, diese Schwierigkeiten, die einen uns alle. Alle Familien, die ich kennengelernt habe, also es gibt wenige Ausnahmen, die einfach sagen, wir sind von Anfang an gut betreut, gut aufgestellt gewesen, wir hatten viel Unterstützung, trotz der schlimmen Erkrankung läuft es eigentlich. Bei den meisten gab es ganz große Probleme.
Mhm. Was würden Sie jetzt Eltern mit auf den Weg geben, die noch ganz am Anfang stehen?
Also ich würde heute die Hilfe einfordern. Also früher hätte ich gesagt, nehmt die Hilfe an, lehnt sie nicht ab, aber wenn sie sich nicht bietet, sie einfordern, gucken, dass man direkt zum Arzt kommt, der in der Lage ist, damit umzugehen, beziehungsweise ich bin der Meinung, dass, also wenn das im Krankenhaus eben bei Geburt jetzt schon passiert oder klar ist, da stimmt was nicht, dass da schon Unterstützung her muss, also nicht nur medizinische, auch psychologische, die Familie als solche stärkt, Sozialpädagogen. Ich weiß ja, dass es mittlerweile solche Dinge gibt. Ich weiß, dass es nicht überall funktioniert. Es müsste flächendeckend einfach ein System geben, dass auch die Pflegedienste direkt reingezogen werden. Dass man den Menschen ermöglicht, den Eltern ermöglicht, mit ihren Kindern nach Hause zu gehen, so schnell wie das geht, und die dort nicht alleine lässt.
Ja, so wie mit der sozialmedizinischen Nachsorge. Das gibt es zumindest in Baden-Württemberg.
Ja, also wie gesagt, bei uns gibt's auch Brückenpflege, die eben den Eltern in so einem Zwischen Zwischending zwischen zu Hause und der Klinik einfach bei der Pflege helfen, Anleitung geben, und erst wenn die Eltern sich sicher fühlen, mit ihrem Kind nach Hause zu gehen, die nach Hause zu schicken, weil wenn das nicht so ist, dann landet man direkt wieder in der Klinik, und wir hatten auch so diese Spirale von Zuhause Klinik. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will das nicht mehr. Ich drehe durch. Zum Schluss ist mein Mann nur noch in die Klinik mitgegangen. Ich konnte das nicht mehr. Ich habe gedacht, ich werde verrückt, weil du sitzt den ganzen Tag dort mit dem Arne. Keiner hat Zeit, sich ja um die Pflege zu kümmern. Also man macht das Gleiche wie zu Hause, aber man ist eingesperrt in so einem kleinen Zimmerchen. Mhm. Viel passiert nicht. Es wird nur beobachtet. Und dann haben wir irgendwann für uns gesagt, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt das zu Hause machen, wir übernehmen die Verantwortung selber, wir kriegen SAPV-Unterstützung, und so haben wir es geschafft, seit 2011 nicht mehr in der Klinik gelandet zu sein.
Seit 8 Jahren waren Sie in keinem Krankenhaus mehr.
Nein, das ist ein also da sind wir stolz drauf, wir sind auch froh dafür, dass wir diese Unterstützung haben, dass wir eben wissen im Hintergrund, wenn eine Krise kommt, die sind für uns da. Das mussten wir uns bei der Krankenkasse noch zusätzlich hart erkämpfen. Die wurde uns dann teilweise auch noch ja wieder gekürzt bzw. gestrichen. Das ist ja wieder, steht ja wieder auf einem anderen Blatt, diese ganzen Schwierigkeiten, die einem unsere Sozialgesetzgebung dann noch in den Weg legt, wobei es dann nicht mal die Gesetzgebung als solche ist, sondern ganz oft die Ausführung. Also die, dass man sich mit dem Kind, das eben einen hohen Pflegegrad hatte, damals 3, jetzt 5, dass man sich da noch den Pflegedienst erkämpfen muss, ist halt schon sehr fragwürdig. Das dürfte definitiv so nicht sein. Ja, und durch den Fachkräftemangel, der eben jetzt herrscht, wird das Ganze ja nicht besser. Ja, wir haben ganz viele lange Jahre so im Verborgenen vor uns hingewerkelt in unserer Parallelwelt, und durch den Fachkräftemangel in der ambulanten Kinderkrankenpflege ist die Situation der betroffenen Familien mittlerweile sehr schlecht geworden. Die dringend notwendige Hilfe wird oft reduziert, beziehungsweise es bleibt sogar ganz aus. Die Familien werden auf sich selbst zurückgeworfen. Das neu eingeführte Pflegepersonalstärkungsgesetz hat die Situation eigentlich noch verschärft, denn jetzt wird so die ambulante Pflege gegen die stationäre ausgespielt. Mhm. Die stationären Einrichtungen werden entlastet, die werben also tatsächlich Leute aus der ambulanten Pflege ab. Das heißt, es gibt immer weniger ambulante Pflegedienste, die überhaupt in den Familien selber bleiben können.
Ja.
Ich finde, dass die stationäre und die ambulante Pflege gleichermaßen gestärkt werden müssen, weil einfach die Kinder das Recht darauf haben, in ihren Familien groß zu werden und nicht in einer Einrichtung. Und dass man den Menschen freistellen sollte, ob sie ihre Kinder zu Hause pflegen wollen oder ob sie stationär gehen und oder in irgendwelchen Einrichtungen die Kinder pflegen lassen und aber die ambulante Pflege eben nicht untergraben, aushöhlen. Das ist, dann hängt das eigentlich die Gesundheit des Kindes davon ab, wie das Familiensystem funktioniert. Ja. Im schlimmsten Fall ist man dann ganz allein auf sich alleine gestellt. Uns wurde der Pflegedienst, als wir ihn das erste Mal, als Arne so 4 war, haben wir den beantragt, weil ich wieder schwanger geworden bin und dann gleich in der Klinik gelandet bin mit Blutungen. Und ich durfte nur wieder raus, wenn jemand da war, der mich im Haushalt entlastet. Und ich durfte den Arne nicht mehr heben. Und dann haben wir zum ersten Mal einen Pflegedienst beantragt. Der wurde erst abgelehnt. Dann mussten wir zum Anwalt. Dann hat er das irgendwie durchgekriegt. Dann haben wir unser ganzes Pflegegeld draufgehauen. Und zum Schluss bekamen wir von der Krankenkasse eine halbe Stunde Behandlungspflege genehmigt. Zusammen mit meinem Pflegegeld waren das 2 Stunden am Tag. Und den Rest des Tages saß ich mit dem Arne auf dem Schoß da und habe gewartet, dass irgendjemand kommt und mir hilft. Also auch dieses bisschen, was es so gibt an Pflegedienst, wurde uns dann vorenthalten. Wir haben dann letztes Jahr wieder angefangen mit dem ganzen Spiel, als ich dann gesundheitlich mit meiner Schulter und diversen anderen Dingen den Arne wieder mal nicht heben konnte. Das gleiche Spiel nochmal von vorne, wurde abgelehnt. Und wir sind dann halt vor Sozialgericht gegangen, haben gewonnen. Und jetzt haben wir es ging wie wohlgemerkt nur um 2 Stunden am Tag. Diese 2 Stunden haben wir jetzt genehmigt, aber die Pflegedienste sind nicht in der Lage, 2 Stunden am Tag bei uns in der Familie abzudecken.
Weil sie keine Leute haben.
Genau. Also müssen wir weiter funktionieren und das Wohl der Kinder hängt an diesem Familiensystem.
Ja, und halt an ihrer Belastbarkeit. Also, ja. Weil was passiert, wenn sie und ihr Mann einfach mal ausfallen?
Ja, wenn wir beide gleichzeitig ausfallen. Das ist so der Albtraum, glaube ich, jeder Familie mit Kindern, mit kranken Kindern eben noch viel mehr. Was ist, wenn beide Eltern gleichzeitig ausfallen? Mein jüngeres Kind kann ich jederzeit irgendwo unterbringen, aber den Arne mit seiner komplexen Geschichte, seinen komplexen Behandlungen, die er so am Tag bekommt, den kann ich nicht einfach irgendwo hingeben. Als ich letztes Jahr dann im Krankenhaus war, habe ich beim Kinderhospizdienst nachgefragt, was sollen wir denn jetzt machen? Und dann hat sie gesagt, wenn alle Stricke reißen, muss der Arne ins Krankenhaus. Das kann es nicht sein. Ne? Das ist das, was ich meine. Also da ist die Politik gefragt. Es ist dringend notwendig. Es laufen mittlerweile einige Petitionen zu dem Thema, dass man einfach uns da zu Hause und mit unserem bisschen ambulante Pflege nicht vergisst.
Ja.
Wir sollten unseren schwerkranken Kindern ein Leben zu Hause ermöglichen, ein würdevolles Leben in unserer Gesellschaft. Und das treibt mich wirklich um.
Ein Kampf gegen Windmühlen irgendwie.
Ja, es ist ein Kampf, der aber geführt werden muss. Und ich bin immer noch guter Hoffnung, dass sich da irgendwas bewegt, weil wir dürfen nicht nachlassen. Ich kann auch nur jede Familie ermutigen, sich zu zeigen. Sich nicht so, wie wir haben das auch gemacht, uns zurückgezogen, sozial ganz zurückgezogen. Aber ich bin jetzt der Meinung, wir müssen uns aus der Deckung wagen. Wir müssen unsere Geschichten öffentlich machen. Deswegen auch dieser Podcast einfach eine schöne Möglichkeit, mal zu zeigen, hallo, es gibt uns, ne? Damit die Gesellschaft die Möglichkeit bekommt, uns wahrzunehmen und die Probleme, die uns ganz oft in den Weg gelegt werden, die zu sehen und damit sich langfristig was ändern kann und auch unser Bezug zum Thema Krankheit und Tod von Kindern, als auch unser Umgang mit Behinderungen, auch ein großes Thema. Da gibt's viel zu tun.
Sie haben für sich den Weg gefunden, auch vieles, was sie umtreibt, in der Musik auszudrücken.
Ja, also die Musik hat mich gerettet. Ich habe ja immer schon viel Musik gemacht. Ich bin eigentlich Saxophonistin. Hab dann, als Jonta auf die Welt kam, mir eine Möglichkeit gesucht, auch abends noch ein bisschen Musik zu machen, weil Saxophon abends mit 2 schlafenden Kindern ist halt leider undenkbar.
Wenn endlich mal einer schläft. Ja.
Genau. Und dann habe ich mir die Gitarre geschnappt und habe mir das beigebracht und das hat was mit mir gemacht. Das hat eine Schleuse geöffnet. Da kamen plötzlich Lieder, die geschrieben werden wollten. Also ich habe immer schon gern gesungen, aber die Gitarre hat mir jetzt einfach die Möglichkeit eröffnet, ja, ein Begleiter zu sein für mich. Mhm. Und hier habe ich gemerkt, ich will nicht nur Lieder von anderen Leuten singen. Ich will auch gar nicht nur so, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es musste auf jeden Fall was raus. Es hat sich da was aufgestaut, was plötzlich, ja, das fing an, dass da plötzlich Texte rauskamen aus meinem Kopf, die komischerweise alle erstmal in Englisch da rausgefallen sind. Ich kam so in den ersten paar Monaten, bis ich so 10, 12 Lieder plötzlich zusammen hatte. Ja, und irgendwann hat mich dann das Thema dieser Hospizkinder nicht mehr losgelassen. Wir sind ja, wie gesagt, eigentlich einmal im Jahr in Bad Grönenbach im Hospiz. Dort gibt es einen Abschiedsbereich, heißt das, wo eben, wenn Kinder sterben, die Familie sich zusammenfinden kann. Da gibt es so einen Raum, der heißt Kapelle. Ja, und dort in dieser Kapelle habe ich mich dann oft zurückgezogen mit der Gitarre und hatte so das Gefühl, ich spiele für diese verstorbenen Kinder, die ich dort einfach immer noch erspüre. Und da wurde dieses Lied geboren, das Spurenfinder heißt. Der Text kam mir ganz plötzlich während einer Autofahrt in den Sinn. Ich musste den dann irgendwo auf den Zettel kritzeln. Und am nächsten Morgen nach dem Frühstück kam so der ganze Rest. Und ich wusste gar nicht, wie und wo ich das hernahm. Auf jeden Fall war das Lied plötzlich da. Es sagt so alles, was ich sagen wollte zu diesen Kindern, weil die einfach was mit uns machen. Sie wurden halt unter einem besonderen Stern geboren und ihre Lebensläufe, die bewegen uns, sie können uns verändern zum Besseren. Und so traurig und tragisch diese Geschichten auch sind, ich finde, das ist das, was uns Menschen ausmacht. Wir sind soziale Wesen, die einander brauchen. Wir sollten uns umeinander kümmern können und sollten das auch tun. Und der Wert einer Gesellschaft bemisst sich für mich daran, wie sie mit ihren Kranken, mit ihren Alten, mit ihren Allerkleinsten umgeht. Und da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Und durch das Schreiben der Lieder habe ich die Möglichkeit gefunden, mich auszudrücken, unsere Erfahrungen zu teilen, auch unsere traumatischen Erfahrungen zu teilen. In einer Situation, in der unseren Mitmenschen oft die Sprache uns gegenüber dann gefehlt hat. Mhm. Ja, Musik ist auch eine Sprache, ne? Musik kann verbinden, heilen. Das ist ein wunderbares Medium.
Ich würde auch sehr, sehr gerne den heutigen Podcast mit dem Lied Spurenfinder ausklingen lassen.
Ja, sehr gern.
Wenn jemand sich genauso in dieses Lied verliebt wie ich, gibt's eine Möglichkeit, sich dann bei Ihnen zu melden, das Lied irgendwie zu bekommen, eine CD oder in einer anderen Form MP3?
Ja, ich habe eine CD gemacht mit 3 Liedern drauf, eines dieses Spurenfinderlied und eines für meine beiden Söhne jeweils. Und wenn sich jemand dafür interessiert, bin ich gern bereit, die zur Verfügung zu stellen. Wenn jemand dafür dann irgendetwas bezahlen möchte, dann soll er es bitte an Kinderhospizeinrichtungen spenden. Also ich selber möchte dafür eigentlich nichts. Ich verschenke die eigentlich auch nur. Bitte aber die Leute immer trotzdem unterstützt die Kinderhospize. Es ist eine ganz wichtige Sache für uns Familien. Der Rettungsanker schlechthin. Mhm. Ganz oft die einzige Möglichkeit, eine Kurzzeitpflege überhaupt zu bekommen und eine Entlastung zu bekommen. Und das sind richtig, richtig tolle Menschen, die das machen. Und die möchte ich halt gerne unterstützen.
Das ist sehr schön. Gibt's noch irgendwas, was Sie ganz unbedingt sagen möchten?
Oh, ich habe auch schon so viel gesagt. Also wichtig ist mir einfach zu sagen, wagt euch aus der Deckung. Bleibt nicht in eurer Parallelwelt sitzen. Ihr seid, eure Kinder sind genauso viel wert wie alle anderen gesunden Kinder auf dieser Welt. Jeder hat seine Geschichte. Jedes von diesen Kindern kann wirklich was dieser Welt geben. Und wir können das nur, wenn wir uns zeigen. Und wenn wir nicht sagen, wir sitzen jetzt hier und jammern, machen uns selber zu Opfern. Wir sind keine. Es ist nur in Anführungszeichen ein Einzelschicksal. Das ist, warum das so ist, warum es uns jetzt getroffen hat oder andere Familien trifft und andere nicht. Wir werden es nie wissen, aber man darf seine Verletzlichkeit zeigen. Und geht da raus und zeigt euch. Das möchte ich gern sagen.
Oh, das ist super. Ich habe Gänsehaut. ein großes Schlusswort und wichtig. Wie geht's Ihnen jetzt?
Mir geht's gut.
Das ist gut. Schön. Ich bedanke mich wirklich sehr für dieses Gespräch. Also,
sehr gerne.
Ich habe viel, viel mitnehmen können, viel erfahren, viel Kopfschütteln, viel Gänsehaut, viel Unverständnis, viel Berührtheit, alles da. Und ich freue mich sehr, dass wir das Lied dann auch spielen können. Und ja, bin gespannt, was sich daraus dann entwickelt, weil ich habe jetzt doch gemerkt, dass durch den Podcast wirklich auch ganz viele Menschen erreicht werden, ganz unterschiedliche Menschen und sich ganz neue Verbindungen auftun und Initiativen und Ideen und Kooperationen und wer weiß, was daraus wird.
Das ist sehr schön zu hören. Wie gesagt, ich bedanke mich auch überhaupt für dieses ganze Format. Ich finde das toll. Ich bin normalerweise auch eher zurückhaltend in solchen Dingen, aber ich bin direkt drauf angesprungen und habe gedacht, das ist so toll. Das gibt uns endlich mal die Möglichkeit, auch zu erzählen, wie es wirklich ist und die Menschen zu erreichen. Und ich hoffe auch, dass viele Menschen sich das anhören.
Ja, wir treiben es weiter. Also wirklich.
Wunderbar.
Das kann richtig groß werden. Schön. Also ich bedanke mich sehr und drücke jetzt mal auf.
Wir haben den Pfad nicht mehr erkannt, sind immer dran vorbeigerannt. Das Leben hatte seinen Glanz verloren. Vertraut, ihr habt auf unser Land gebaut und endlos haben wir Liebe euch geschworen. Wir haben uns erstmal noch gewehrt und dachten, alles läuft verkehrt. Wir hatten uns das anders vorgestellt. Den Weg zurück, der gab's nicht mehr und der nach vorn schien endlos schwer. Kein Hinweisschild in einer neuen Welt. Menschen, Kinder, Spurenfinder der Wege in unser Leben. Im Herz erobern seid ihr schwer begabt. Schmerzen, Kinder, Liebe, Finder, die Öffner unserer Seelen. Ihr bleibt bei uns, bis sie uns ganz verändert hat. Ihr ordnet unseren Tageslauf, in Nächten stehen wir für euch auf. Wir gehen ans Limit, nicht nur ab und zu. Denn eure Nähe gibt uns Kraft, wir haben so vieles schon geschafft. Wir dienen euch und geben niemals Ruhe. Ihr fordert unser Bestes sein. Wir führen Kämpfe, groß und klein. Wir siegen und verlieren stets zusammen. Die Weisheit eurer Kinderaugen lässt uns an wahre Wunder glauben. Wir halten euch in unserer Liebe. Spurenfinder der Liebe in unserem Leben. Ihr hebelt unsere Schlösser einfach auf. Sternenkinder, Menschenverbinder, die Hüter unserer Seelen. Ihr leuchtet hell in eurem Lebenslauf. Den Schmerz, das Glück, die Dunkelheit, das Licht und die Gemeinsamkeit, das alles zeigt ihr uns mit voller Macht. Wir werden klüger von ihr gehen und vieles bleibt noch zu verstehen, bis sie entschwindet in die tiefe Nacht. Spurenfinder der Stille in unserem Leben. Die Sprache, die ihr sprecht, verstehen nur wir. Sorgen, Kinder, Hoffnung, Finder, bewahre unsere Seelen. Wir halten uns ganz fest im Jetzt und hier. Liebeskinder, Spuren, finde die Sehnsucht in unserem Leben. Ihr habt uns viel gelehrt und noch viel mehr gegeben. Himmelskinder, Friedenfinder, Hüter unserer Seelen. Und wenn ihr geht, so wird ein Teil von uns fehlen. Doch wenn ihr geht, so wird